Vertreterin der Bürgerrechtsbewegung, und auf der anderen Seite saßen die älteren Kräfte. Nicht nur das, sondern es gab ja auch etwas, was es in Deutschland bis dahin nie gegeben hatte und nie wieder gab. Es gab eine Vielparteienregierung. Die Motrow-Regierung hat dann auch Bürgerrechtler vom runden Tisch als Minister ohne Geschäftsbereich in die Regierung berufen. Also es gab auch Experimente mit Regierungsmodellen, hochinteressant. Und am runden Tisch hat man sich von Anfang an, das war die erste Entscheidung, die dort gefällt worden ist, wir schreiben uns eine Verfassung für eine DDR 2.0 und wir schreiben sie uns selbst. Und das ist auch passiert.
Aber die ist dann in Kraft getreten worden. Dann, als es dann eine andere Entwicklung auch gab, Richtung Gesamtdeutschland, Vereinigung, stand ja trotzdem mal im Raum, ob es eine komplett neue Verfassung gibt und man diese Verfassung, die da schon geschrieben wurde, so als Vorlage mitnimmt. Das ist ja dann nicht passiert. Aber das ist nochmal interessant zu hören, dass es eben diese Idee gab für eine DDR 2.0, also die berühmte DDR mit menschlichen Antlitz, Sozialismus mit menschlichen Antlitz, vielleicht so. Und da gab es da auch unterschiedliche Auffassungen, aber das war so eine Grundidee noch im November 1989.
Naja, im Dezember begann diese Arbeit, im April war die Verfassung fertig, aber das klingt so ein bisschen, als wären die dann naiv gewesen, das waren die aber gar nicht. Also die haben schon auch wahrgenommen, dass es jetzt auf die deutsche Einheit zugeht und dass man das nicht so organisieren wird, wie die Mütter und Väter des Grundgesetzes das wie die das ausgedacht hatten. Das hat sich ja niedergeschlagen im letzten Artikel des Grundgesetzes, Artikel 146, stand ja geschrieben, wie das gehen soll. Also Wiedervereinigung gekoppelt daran, dass man eine gesamtdeutsche Verfassung entwirft. Und dann wurde die Abkürzung genommen nach Artikel 23, also Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Und das war denen, die an der Verfassung gearbeitet haben, natürlich auch klar. Also die haben da nicht naiv gesagt, okay, wir bleiben dabei, es muss die DDR und so weiter. Da, je länger das gedauert hat und je mehr das auf die deutsche Einheit zuging, war auch klar, dass sich das so nicht verwirklichen lässt. Aber sie waren tatsächlich die einzigen, die DDR-Bürgerrechtsbewegung, die festgehalten haben an dem Plan der Mütter und Väter des Grundgesetzes, nämlich eine Verfassungswerkstatt, einen Verfassungskonvent zu haben und in eine Verfassungsarbeit, eine Ost-West-Verfassungsarbeit einzusteigen. Und ich sage das so langsam und auch so betont, weil diese Arbeit hätte zum Edelstein der deutschen Einheit werden können. Und dieser Verfassungsentwurf wäre der Beitrag von uns Ossis für diese Verfassungsarbeit gewesen. Die Leute aus dem Westen hätten ihr Grundgesetz mitgebracht und dann hätte man sich hingesetzt und hätte das eben beides auf den Tisch gelegt. In dem Verfassungsentwurf war viel niedergeschlagen von den Erfahrungen aus dem Herbst 89. Dieser Verfassungsentwurf hatte nicht nur 20 Grundrechte wie das Grundgesetz, sondern 40. Da war zum Beispiel die Bürgerbeteiligung wurde zum Grundrecht erklärt. Der Artikel 1 war identisch mit dem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und danach kam aber ein Satz, jeder schuldet jedem den Respekt als Gleicher. Also die Beziehung untereinander war da geregelt. Das wären alles Beiträge gewesen für ein wirklich hochinteressantes Gespräch darüber, wie Ost und West jetzt zusammenwachsen sollen, wie die verfasst sein wollen. Und ich glaube, das wäre ein großer Moment gewesen, dass wir Ossis aus unserer Bittstellerrolle herausgewachsen wären. Ich will jetzt nicht diese Floskel von Augenhöhe und so, ich mag das gar nicht, aber es wäre ein echter Austausch gewesen und vielleicht hätte das geholfen, dass man eine gesamtdeutsche Identität begründet. Und so, denke ich, ist es immer noch so, dass wir als Ostdeutsche in diesem gesamtdeutschen Zusammenhang immer auch wieder uns melden müssen und sagen, hallo, uns hat's auch gegeben und da waren 40 Jahre DDR, die kann man auch nicht einfach ausblenden. Ja, was mich wirklich, wirklich richtig geärgert hat, 75 Jahre Grundgesetz, ich glaube, das war im letzten Jahr, genau. Und dann, und dann auf der Webseite der Bundesregierung stand dann, wir feiern 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit.
Hat man das quasi ein Drittel vergessen.
Das heißt, hallo, wo bin ich da? Ja, also bei mir sind es erst 35, da fehlen 40, geht's noch? Und das war die Website der Bundesregierung. Also das sind doch Zustände. Und da denke ich, diese Verfassungswerkstatt, die hätte uns geholfen.
Das ist ganz gut, dass wir es so ausführlich besprechen, weil wir kommen dann ja auch in der Gegenwart an und mit Ihrem Thema, dass wir Demokratie insofern überdenken müssen, mehr direkte Demokratie zu wagen, das können wir schon mal vorwegnehmen. Aber wenn Sie das alles gerade so beschreiben, und deswegen wollte ich auch da so reingehen, diese Zeit 89, 90, dieser Zeit ist ja übrigens auch Radio Frei entstanden aus einer Schnapsidee buchstäblich, weil es so viele Möglichkeiten eben damals gab. Und das muss man immer wieder betonen und das als Frage vielleicht nochmal formuliert. Wenn Sie selbst so die Zeit reden und so auch drauf blicken, was so möglich war, da konnte es ja sein, dass am Montag eine Idee da war und Freitag war die schon politisch umgesetzt. Auch was Sie mit den Grundrechten gesagt haben, überhaupt diese Idee zu haben. Also blicken Sie da so manchmal so ein bisschen so, ja, wehmütig auf diese Zeit, weil wenn man das heute erstmal in den öffentlichen Raum bringen müsste, also eine nur die Erhöhung der Grundrechte, das wäre eine Riesendebatte und wenn es gut läuft, würde vielleicht in 10 Jahren, wenn es überhaupt liefe, umgesetzt werden. Und damals ging alles so schnell. Also ist da auch manchmal so ein bisschen, dass Sie denken, hey, diese Zeit zeigt doch so, es war möglich.
Ja, das war die Zeit der unbegrenzten Möglichkeit. Das war die beste DDR, die es je gegeben hat. Das war
die letzten 12 Monate.
Also ich erinnere mich, wir haben in Eisenach diskutiert die Zukunft des Automobilwerks und haben dann gesagt, nee, also Österreich hat auch keine Automobilindustrie, brauchen wir auch nicht. Lasst uns mal gleich umstellen auf Solarenergie und dann eine Industrie entwickeln. Also lasst uns mal gleich richtig zukunftsfähig sein. Oder wir sind da um die Dorfränder abgelaufen und haben geträumt davon, große Wurzelraumkläranlagen zu installieren, weil irgendwas musste ja getan werden. Also es ist schon richtig, mitunter sind solche Ideen auch aufgenommen worden. Es war eine ganze Menge drin, aber es ist auch viel ganz schnell wieder in die Tonne getreten worden, weil man eben dann umgeschaltet hat, gesagt, ja, okay, also der Westen legt das Modell vor und nach diesem Modell organisieren wir uns jetzt. Und da muss man schon schauen, also dann kamen ja auch viele Leute, die da mitgeholfen haben, dieses Modell hier zu organisieren. Und das war dann oft eben die Nachauflage der Wirtschaftswunderjahre des Westens aus den 60er, 70er Jahren. Es hat mal jemand gesagt, die Leute kamen hierher und hatten also so eine Ausstrahlung, nicht mehr als eine 15-Watt-Glühlampe. Also das so sah es dann auch aus, ja. Also es war schnell zu Ende mit den Alternativen. Ich habe damals in den 90er Jahren beim BUND gearbeitet.
Haben Sie mitbegründet hier in Thüringen, also den Umweltschutzverband?
Ja. Ich war 10 Jahre Landesvorsitzender, heute bin ich noch Ehrenvorsitzender. Wir haben zum Beispiel auf eigene Kosten mit Spendengeldern alternative Autobahnplanungen hingelegt, und haben Pressekonferenzen gegeben und eine halbe Stunde nach der Pressekonferenz kam schon die Mitteilung aus dem Wirtschaftsministerium, alles Blödsinn. Die haben es jetzt nicht mal angeguckt. Also das so schnell war das dann zu Ende mit dem, was aus den NGOs, was aus der Zivilgesellschaft kam. Es war dann wirklich ganz schnell eine etablierte und in hohem Maße auch arrogante Politik. Heute wissen wir, dass die Autobahnen, die da geplant worden sind, nie das eingefahren haben, im wahrsten Sinne des Wortes, was sie einfahren sollten an Wirtschaftseffekten. Und der Verkehrsaufkommen ist auch nicht das gewesen, was man da vorgemacht hat. Also, und da ist viel, 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 viel Geld ausgegeben worden. Aber das war dann ganz schnell so. Und das war dann wirklich frustbesetzt. Ja. Also ich habe das viel Hoffnung gehabt, aber auch viel Frust geschoben. Ja, ich habe damals ein Transparent gemalt, habe meinen vorletzten Bettbezug aufgetrennt und noch mit einem anderen zusammengenäht und habe dann so ein 8 Meter langes Banner und habe draufgeschrieben, herzlich willkommen in der bundesdeutschen Besatzungszone und habe das in Eisenach an die erste Autobahnbrücke gehängt, unter der man durchfahren musste, wenn man aus dem Westen kam. Es hing nur einen Tag.
Es wurde schnell wieder abgenommen.
Das war mein Frust, ja.
Und wir können jetzt mal so einen ersten zarten Versuch machen, in die Gegenwart zu kommen.
Unbedingt,
weil, ja. Ich finde das ja wichtig, weil alles irgendwie zusammenhängt. Also, und Sie sind ja viel, also auch öffentlich unterwegs, wenn man sich ältere Interviews und ältere ist gar nicht so alt, dann anschaut, dann kriegt man mit, was Ihnen wichtig ist. Also ich habe schon als Stichwort gesagt, mehr Demokratie. Bei dem Verein sind Sie der Bundesvorstandssprecher seit 10 Jahren. Und wenn in Gesprächen Sie gefragt werden, was meinen Sie mit mehr Demokratie? Gibt es ja so ein paar Punkte, die Sie immer wieder nennen, die wir jetzt auch in den Gesprächen nennen. Aber um einen ersten Punkt da rauszunehmen, ein Vorschlag ist zum Beispiel von Ihnen, bei Wahlen die 5%-Hürde auf 3% zu senken. Da könnten mehr Parteien reinkommen. Und deswegen komme ich jetzt zu dem historischen Vergleich. In meiner Erinnerung war es so, und das können Sie gerne auch nochmal nachkorrigieren, dass das ja schon mal da war bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen, galt nämlich für Ostdeutschland sogar keine Prozenthürde, weswegen Bündnis 90 überhaupt reingekommen ist. Also das war ja schon mal eigentlich da, weil das klingt ja vielleicht für heutige Ohren, für die junge Generation, dass man so, also das ist ja, was versucht der Mann da? Aber das war schon mal da eigentlich.
Ja, das war da. Es gab diese Sonderregelung, durch die Grünen, die Ostgrünen dann in den Bundestag eingezogen sind. Ja. Ganz interessant übrigens für das ganze Thema direkte Demokratie, da war Wolfgang Ullmann dabei, war Theologe, saß vorher am runden Tisch, war Minister ohne Geschäftsbereich, war dann Mitglied der Volkskammer, gewählt im März 1990 und dann auch im Bundestag. Das war übrigens einer der ganz wenigen, der die Forderung der DDR-Bürgerrechtsbewegung auch in den Bundestag getragen hat. Und beispielsweise auch die Einführung des bundesweiten Volksentscheids, also die direkte Demokratie auf Bundesebene. Dafür hat er gebrannt und dafür auch gekämpft. Und das, was er da gefordert hat und die DDR-Bürgerrechtsbewegung gefordert hat, ist bis heute nicht realisiert. Also es fehlt uns auf Bundesebene, anders als in allen 16 Ländern, fehlt uns die direkte Demokratie, also die Möglichkeit über Volksbegehren, Volksabstimmung durchzusetzen. Aber ich will noch mal grundsätzlich,
Sie hatten ja eine andere Frage gestellt. Ich versuche das alles zu ordnen. Ja, genau. Also erstmal der Punkt, damals war schon sogar, zumindest für den Osten, galt es für diese einmalige Situation im Osten eben keine Hürde, keine 5%, keine 3%. Sie sagen, 3% wäre besser. Und Sie müssen sich natürlich immer die Gegenargumente anhören. Ich bringe sie ja auch noch mal, das kommt in jedem Gespräch vor. 3% hieß aber auch, dass da zukünftig noch mehr kleinere Parteien reinkommen und das Parlament zersplittert werden würde. Das ist das Gegenargument.
Danke, dass Sie wieder zurückführen auf Ihre eigene Frage. Ich hatte auch den Versuch unternommen zu sortieren, habe mich in Anekdoten verloren. Aber ich sage jetzt trotzdem noch mal einen Grundsatz vorher. Mehr Demokratie kümmert sich um den Ausbau der direkten Demokratie, um ein faires, modernes Wahlrecht und um Informationsfreiheit. Das sind die drei großen Themen und auch demokratische Kultur spielt bei uns eine Rolle. Also jetzt zum Wahlrecht und zu der Sperrklausel. Wir fordern in der Tat die Absenkung der Sperrklausel von 5% auf 3%, weil, Sie haben es gerade angesprochen schon, weil die Sperrklausel nicht mehr das einlöst, wozu sie erfunden worden ist. Nämlich, dass die Parlamente sich nicht zersplittern, dass Regierungsbildungen möglich sind. Und ich mache es jetzt mal sehr konkret am Beispiel Sachsen-Anhalts. Wenn man sich da die Umfragen anschaut, AfD 40%, CDU 26%, Die Linke 11%, BSW und SPD jeweils 6%. So, und jetzt, wenn man sich mal vorstellt, BSW verliert vielleicht noch ein bisschen und SPD auch und die schaffen es nicht über die 5%-Hürde, dann regiert in Sachsen-Anhalt die AfD allein. Ja, und die Regierungsbildung überhaupt, selbst wenn das nicht passiert, die Regierungsbildung wird in Sachsen-Anhalt absolut knochenhart, das wird richtig schwierig. Die wäre aber erleichtert, wenn wir die 5%-Hürde dort absenken auf 3%. Das wäre mühelos möglich, auch jetzt noch möglich, weil dann mit Sicherheit die kleineren Parteien, BSW, SPD mittlerweile auch eine kleinere Partei dort, dann im Landtag wären und wir hätten mehr Optionen für die Regierungsbildung. Die wird sowieso schon schwierig, weil CDU und Linke, also die CDU hat ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken. Nicht mit der Linken zusammengeht. Wenn das so bleibt, wissen wir überhaupt nicht, wie Regierung zu bilden ist. Also das wird alles sehr, sehr spannend. Aber es wäre leichter, wenn wir die 3% hätten. Es gibt aber noch ein Argument, das für uns bei mehr Demokratie das Wichtigste ist. Jetzt rede ich über Regierungsbildung und was die Parteien angeht. Aber wir haben ja den Wahlrechtsgrundsatz der Gleichheit und den Wahlrechtsgrundsatz, dass die Parteien die gleichen Chancen haben sollen. Und dem steht die 5%-Hürde entgegen. Deshalb muss das Bundesverfassungsgericht, wenn es befasst wird, immer wieder auch abwägen, ist dieser Eingriff in die Wahlrechtsgrundsätze überhaupt gerechtfertigt oder nicht? Ja, also geht das. Und da sagen wir, das sind mittlerweile Spitzen erreicht. Bei der Bundestagswahl im Februar sind 6 Millionen Stimmen unter den Tisch gefallen. Also 6 Millionen Menschen, die zur Wahl gegangen sind, sind nicht im Bundestag repräsentiert. Die finden sich dort nicht wieder. Und damit geht wir gehen mit einer schweren demokratischen Hypothek immer in die neue Wahlperiode, weil das sorgt für Frust, für Enttäuschung. Und deshalb muss man immer wieder abwägen, ist die 5%-Hürde noch geeignet oder nicht? Die ist nicht in Stein gemeißelt. Überhaupt ist das Wahlrecht, wir tun immer so, als wenn das Wahlrecht ist fertig und das ist so, das
ist kein Naturgesetz.
Ist kein Naturgesetz, das steht, das so, ja, das, man kann da dran gehen und kann das modernisieren und konstruktiv rangehen. Der Bundestag jetzt hat ja gesagt, also die neue Regierung, Schwarz-Rot,
jetzt könnte man übrigens entgegenhalten, man hat doch eine Regierung gefunden, aber es war im Grunde die einzige Option. Das ist natürlich, also es gibt ja eine SPD-CDU-Regierung, die gleich eine Mehrheit hatte und man hat sie relativ schnell gefunden.
Wir haben uns das angeguckt, was passiert, wenn man das auf 3% senkt. Da geht man noch eine Partei mehr ins Parlament.
BSW wäre drin gewesen.
Ja, also das kann schon sein, aber insgesamt muss man sich angucken, eben, dass die Zeiten, wo die Sperrklausel uns geholfen hat, die ist nicht vorbei. Es gibt schon Situationen, wo die hilft, aber wir müssen auch auf die Situationen schauen, wo sie eben nicht hilft und wo sie Probleme macht. Ja? Und da wir fänden es gut, jetzt wie Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wir haben da sehr für gekämpft, Unterschriften gesammelt, Pressearbeit gemacht, die Fraktionen angesprochen, sagen, macht es, es braucht keine Verfassungsänderung in Sachsen-Anhalt, das kann die derzeitige Regierungskoalition kann das machen. Ja, macht es einfach, damit wir auch mal in einem Land anschauen, was bringt das?
Ja. Also Sie sagen so, man soll eher so von unten heraus im Kleinen, also in einem Bundesland das mal zu machen oder bei auf kommunaler Ebene das so ein bisschen als Experimentierfeld auch zu sehen.
Ja, kommunal, das Wahlrecht überhaupt, da haben wir auch einen Vorschlag gemacht, schon vor fast 10 Jahren. Nun, die Sperrklausel auf kommunaler Ebene gibt es ja nicht, da haben wir keine. Wir haben gekämpft, ich selber war Beschwerdeführer in Karlsruhe, um die damalige Hürde für die Europawahlen wegzukriegen. Das ist uns auch gelungen. Ja, jetzt hat die Ampelregierung die wieder einführen wollen. Das hängt aber noch an EU-Zusammenhängen, bis das Realität wird. Aber klar, also wenn man jetzt das ganze Wahlrecht mal anguckt, haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, schon vor 10 Jahren für Thüringen, wir haben ein eigenes Gesetz dafür ausgearbeitet, zusammen mit 2 Professoren, weil wir gesagt haben, lasst uns mal die kommunale Ebene wirklich als Labor nehmen, als Experimentierfeld. Wir bauen eine Experimentierklausel ins Kommunalwahlrecht und definieren dort, wir haben 7 Instrumente vorgeschlagen, 7 Dinge, die man bei Kommunalwahlen mal tun kann, sodass der Gemeinderat, der Stadtrat dann einfach entscheidet, ach, da steht die nächste Stadtratswahl an oder Bürgermeisterwahl an, da probieren wir mal dieses aus oder dieses aus. Und das macht man mal 2 Legislaturperioden, wertet das aus und überlegt dann, okay, machen wir das zum Standard oder heben wir das sogar auf die Landesebene für die Landtagswahlen. Ich nenne mal ein Beispiel von diesen 7 Instrumenten. 1 wäre zum Beispiel mal auszuprobieren, wie wäre es, wenn man die Briefwahlunterlagen allen Menschen automatisch zustellt und die man nicht beantragen muss. Da wissen wir aus Corona-Zeiten, wurde das in Baden-Württemberg, glaube ich, und NRW gab es Gemeinden, die das gemacht haben. Die Wahlbeteiligung ist um 15 Prozentpunkte gestiegen. Das ist doch vorzeigbar. Also das kann man doch nicht einfach ausblenden. Ja?
Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Ja. Also Experimentierfeld sozusagen auf kommunaler Ebene. Und wenn es eine Überschrift gibt, auch bei den anderen Interviews, die man sich ja auch nochmal durchlesen kann, aber natürlich auch dieses Interview hier selber nachhören bei Radio Frei, dann ist eine Überschrift, das Wählen für die Wählerinnen und Wähler attraktiver zu machen, einladender zu machen.
Ja.
Also genau. Da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt, das müssen Sie auch nochmal erklären, das müssen Sie auch jedes Mal erklären. Und zwar sagen Sie, das ist ja immer bislang so, wer nicht weiß, was er wählt, macht seine Stimme ungültig und wenn er überhaupt in die Wahlkabine geht und das war's. Und Sie sind dafür, dass auf dem Wahlzettel, also dass man so eine Proteststimme hat, also nach dem Motto, man kann auch ein Feld ankreuzen, ich wähle keine der Parteien hier, weil ich mich in keine dieser Parteien inhaltlich wiederfinde. Das klingt erstmal gut, aber ich weiß nicht, der Wähler dann mit so einem oder die Wählerin mit so einem erhabenen Gefühl dann rausgeht und sagt, den habe ich jetzt aber mal gegeben. Aber das ist Ihr Argument so ein bisschen, dass man zumindest das ein bisschen schärft, warum sie nicht gewählt haben.
Momentan ist es so, wenn ich einen Stimmzettel abgebe, auf dem ich nichts ankreuze, ist die Stimme ungültig. Es gibt aber auch Länder, wo man, das nennt man dann richtig die weiße Stimme, also wo ich indem ich niemanden ankreuze, meine Unzufriedenheit ausdrücke. Und das gibt es doch bei uns auch Menschen, die, ob mir das jetzt gefällt oder nicht und ich das sinnvoll finde oder nicht, aber die von allem die Schnauze voll haben. Ja, die sagen nur die da oben und alles scheiße und sowas alles so. Und die bleiben entweder zu Hause, was der Demokratie nicht gut tut, oder sie gehen dann zur Wahl und dann machen sie das Kreuz bei irgendwelchen Extremisten, weil sie wissen, dass das die ganze Gesellschaft am meisten in Vibration kriegt und sich dann alle aufregen. Und darum geht's. So, und da sagen wir, warum machen wir nicht eine qualifizierte Stimmenthaltung? Nämlich, dass man ein Kästchen hat, zwei oder drei unter den Listen, wo dann steht, ich finde keine Partei, der ich meine Stimme geben will, oder ich finde keinen Kantaten, ich möchte meinen Protest ausdrücken. Und ich bin mir sicher, Radio Frei würde da auch mitmachen, dass die Medien, wenn man das einführt, genau hingucken würden, wie viel sind das? Und vielleicht, das werden doch keine...
Wir würden genau hingucken, definitiv. Also das
und man würde das auch ausweisen, man würde darüber reden, und das wäre ein deutlicher Impuls an die Parteien, sich um diese Unzufriedenheit zu kümmern und dieses Wählerpotenzial anzusprechen. Und die hätten eine Möglichkeit, sich besser auszudrücken als derzeit. Darum geht's. Und da sage ich auch, klar wird man das jetzt nicht gleich für die Landtagswahlen einführen, aber auch wieder auf Kommunalebene könnte man das machen. Ja, Rot-Rot-Grün hatte in Thüringen sogar schon mal einen Gesetzentwurf dafür vorbereitet. Der ist dann wieder gescheitert, weil doch wieder einer von den dreien aussteigen musste. Ja, aber, und es würde nichts passieren. Das Risiko wäre null. Man macht das mal bei Kommunalwahlen, probiert das mal aus und guckt mal, ob das geht. Und wenn es nicht geht, lassen wir es wieder sein. Ja, aber es muss uns mehr einfallen, als immer nur an die Klagelieder, die wir anstimmen, über das Vertrauen, dass das Vertrauen in die Demokratie in den Keller geht, noch eine Strophe anzuhängen. Das reicht mir nicht. Ja.
Und ich sage mal, total möglicherweise ist das beste Argument dann wirklich von Ihnen, es zu versuchen, und dann kann man immer noch sehen. Also wenn ich jetzt hier weiter gegen argumentieren würde, wir wissen es ja schlichtweg nicht, wie reagiert wird, bevor wir es nicht ausprobiert haben. In der Tat ist das natürlich auch ein starkes Argument, das erstmal auf kommunaler Ebene zu versuchen. Ein weiterer Punkt, da sind wir vielleicht auch gedanklich wieder bei 89,90. Sie haben vorhin die runde Tischsituation beschrieben. Plötzlich saßen da alle an einem Tisch und Augenhöhe hören Sie nicht so gerne, aber trotzdem war man so gleichberechtigt. Ein weiterer Punkt ist der, dass in den Parlamenten oft bestimmte Berufsgruppen sitzen. Also das sind oft 95%, kennen die Zahl nicht genau, aber es sind etwa Akademiker, es sind ganz viele Juristen mit dabei. 89,90 waren übrigens viele Theologen mit dabei, da finden Sie sich wieder, wahrscheinlich weil die auch sprechen konnten und gewohnt waren, repräsentativ zu sein. Aber das ist ja ein weiterer Punkt als Frage nochmal formuliert. Wie kriegt man es hin, dass Leute in die Politik gehen, im Grunde hier von Radio Frei, aber auch jetzt hier, wenn ich auf die Johannesstraße gehe, den Bäcker mal frage, haben sie nicht Bock, für die Grünen anzutreten oder auch für die CDU. Wie kriege ich das hin? Das ist ja so ein bisschen da auch die Frage, ne? Also, dass das eben nicht mehr so eine Schieflage ist, wie Sie beschreiben, zu viele Akademiker, die dann für alle entscheiden.
Naja, Demokratie will eingeübt sein und will Schule machen im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir müssen, das kann im Kindergarten anfangen, dafür gibt es mittlerweile Konzepte, Kindergärten, die das ausprobieren, dass die Menschen also sehr früh auch vor die Frage gestellt werden, wie willst du deinen Tag gestalten oder wie willst du, das kann man mit den Jüngsten machen. Ja, aber das geht in Schule weiter. Schulen sollten nicht nur Lehrorte für Demokratie sein, sondern Lernorte. Also die Schule selber darf demokratischer organisiert sein und demokratisch organisiert sein. Also sowas und dann insgesamt.
Es gibt ja auch schon Schülerparlamente. Also es gibt ja schon Sachen. Also
genau,
auch hier.
Ja, aber wie gestalte ich die Klassensprecherwahl, die Schulsprecherwahl, sowas alles. Ja, da ich habe mein Sohn hat dann in seiner Grundschule, war eine evangelische Grundschule in Eisenach, der kam dann einen morgens zum Frühstück und sagte, so, ich kandidiere heute als Klassensprecher. Ja, was machst du? Ja, aber ich habe keine Chance, weil das sind ja alles Mädchen und die wählen mich nie. Da habe ich gesagt, da braucht man ein Wahlprogramm. Und da haben wir dann ein Wahlprogramm ausgearbeitet, das die Mädchen angesprochen hat. Und er wurde gewählt, war dann am Ende auch Schulsprecher. Aber die Schule hat eben dafür, dass nicht nur abgehakt so nebenher, sondern die haben da tagelang Zeit gegeben. Ja, ich habe Fotos gemacht damals von dem Wahlkampf. Die haben auf den Fluren haben die dann Plakate aufgehängt. Und das ist so, wenn man das so gestaltet, also die Demokratie auch als etwas macht, wo man aufgehen kann, wo man sich artikulieren kann, wo ich mitkriege, dass das, was ich artikuliere, auch aufgenommen wird und ich nicht immer nur Bittsteller bin, sondern mitgestalten kann. Darum geht es uns, das so niedrigschnellig wie möglich zu machen. Und ich sag mal, dass wir durch die Volksbegehren, die wir in Thüringen hatten, wir haben ja zwei Volksbegehren gemacht und haben.
Nennen Sie die ruhig nochmal.
Wir haben im Jahr 2000 ein Volksbegehren gemacht zur Reform der direkten Demokratie auf Landesebene, also der Volksbegehren, Volksentscheide. Und 2008 ein Volksbegehren zur Reform der Bürgerbegehren, Bürgerentscheide. Thüringen war auf kommunaler Ebene in Sachen direkter Demokratie, Bürgerbeteiligung, Schlusslicht unter allen Bundesländern. Heute sind wir auf Platz 1.
Wenn Sie übrigens die Jahre nennen, das war unter CDU-Regierung, also unter Bernhard Vogel, unter Dieter Althaus. Also nur, das mal einzuordnen in der
ja,
Zeit.
Ja, ne? Aber der Landtag hat das, was wir dann auf kommunaler Ebene vorgeschlagen haben, hat der Landtag 2009 1:1 übernommen. Und unser Gesetz, was wir geschrieben hatten, das gilt heute und die Regeln, die wir uns ausgedacht haben. Und heute ist Thüringen nach einem wissenschaftlichen Ranking auf Platz 1. Wir haben also deutschlandweit in den Kommunen die besten Möglichkeiten, dass Menschen sich einbringen, sich beteiligen können. Mir kommt es sehr darauf an, das immer wieder zu betonen, weil es gibt eigentlich keine Ausrede mehr. Also so nach dem Motto, die da oben und man kann nichts machen und so. Ich muss nicht in meinem Frust hängen bleiben, ich kann mich da rausarbeiten. Und das.
Aber um das mal ganz kurz zu sagen, jetzt reden wir ja drüber, das ist ja ein weiterer Punkt, also gut, dass das gibt, aber das müssen Sie doch wahrscheinlich, ich weiß nicht, in welchem Umfeld Sie sich bewegen, wenn eben die da oben wieder mal fällt als Formulierung, muss man den Leuten sagen, nee, halt, genau, stopp mal, genau. Ihr könnt doch mitmachen. Absolut. Also das muss man ja sozusagen auch kommunizieren. Ja,
deshalb bin ich doch heute hier. Also nur deshalb. Also wir haben jetzt 20 Minuten gebraucht, um da hinzukommen, aber ich meine, das ist doch der Zieleinlauf. Ja? Und ich habe, was man im Radio nicht sehen kann, aber ich kann es Ihnen beschreiben, unsere blaue Broschüre. Und das Besondere ist, wenn das hier, Sie sehen es, da steht jetzt auf dem Titelblatt nicht nur mehr Demokratie drauf, sondern auch der Freistaat Thüringen. Der Freistaat Thüringen hat es dann irgendwann kapiert und gesagt, wir müssen das bekannter machen. Ja? Das ist noch kein Jahr alt, das Ding. Gell? Also das ist frisch. Aber die Regeln gibt es schon länger. Und ich will nur ein Instrument sagen, nämlich den Einwohnerantrag. Das sammelt man Unterschriften mit einer bestimmten Forderung, bringt das in den Stadtrat oder in den Gemeinderat ein und das muss dann dort aufgerufen und muss behandelt werden. Das führt dann nicht zu einem Entscheid, die entscheiden selbst, aber ich habe ein Vorschlagsrecht und ein Recht darauf, dass das, was ich will,
aber behandelt wird. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, also damit das überhaupt erstmal besprochen wird, ja. Also ich habe jetzt davor, ich sage jetzt mal, ich möchte, dass da irgendwie ein Baum gepflanzt wird in einer bestimmten Straße, dass zumindest mal drüber geredet wird. Ja. Oder es kann ja auch was im Spielplatz irgendwo entsteht, oder was Größeres sein. Wo muss ich da klingeln, wo muss ich da hinschreiben, also um das mal transparent zu machen?
Sie starten einen Einwohnerantrag und dieser Einwohnerantrag, deswegen heißt der Einwohnerantrag, darf auch von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unterschrieben werden. Er darf unterzeichnet werden von 14-Jährigen, wenn es jetzt um Bolzplatz geht oder Skatebahn oder ich weiß nicht was. Ja, oder um Schulstandort können 14-Jährige sich da einbringen und es reichen 1% der Einwohner ihrer Gemeinde, maximal 300. Also in Erfurt, um mit meinem Thema, mit Ihrer Forderung in den Stadtrat zu kommen, reichen 300 Unterschriften. Das ist die niedrigste Hürde in ganz Deutschland. Es ist nichts angebrannt, es gibt keinen Missbrauch. Alle Ängste sind wirklich, man muss keine Angst vor dem Instrument haben, ganz im Gegenteil. Ich finde es eine wunderbare Bereicherung, die Bevölkerung, Initiativen, einzelne Bürger mit Politik, mit den Gewählten ins Gespräch zu bringen. Und Sie haben ja gefragt, wie bringt man Leute in den politischen Zusammenhang, wie kann man die auch interessieren, genau. Und Menschen, die sowas erleben dann, die dann wirklich ein gutes Gespräch erleben. Und jetzt kommt es darauf an, dass die, die gewählt sind, das dann auch ernst nehmen. Das erlebe ich schon mal, aber ich erlebe auch das Gegenteil. Da wird mit Tricks gearbeitet und nee, das ist nicht gültig oder irgendwie sowas. Das ist das falsche Verständnis von demokratischer Kultur. Aber wir nähern uns dem an. Also ich erlebe auch viel Offenheit, ja. Und Menschen, die das dann erleben, die sagen, ja, interessant, in die Politik zu gehen, da bleibe ich vielleicht dabei.
Ach, es muss diesen positiven Effekt geben. Und wie gesagt, auch hier gilt, da will man gar nicht immer so mäkelig sein, aber vielleicht bleiben wir mal bei Ihrem Sohn. Ist ja noch Schülersprecher, hat er noch Lust drauf? Weil oft ist ja so, es gibt ja so Verschleißerscheinungen. Also jeden Mittwoch da zu so einer Sitzung zu gehen, 2 Stunden, Laberababer, ich überspitze. Und dann passiert ja doch nichts. Da gibt es ja dann viele, die sagen, ach nee, ich nehme mich wieder zurück. Also ist er noch dabei und hat noch Lust drauf?
Mein Sohn hat die Schule längst verlassen. Er ist 23 und studiert.
Studiert Politik.
Also der studiert Global Studies, heißt das. Also ich würde sagen, Kritik der Globalisierung in Barcelona und derzeit macht er sein Auslandssemester in Chicago. Also er ist aber politisch mittlerweile besser ausgebildet als ich. Und
ja, ausgebildet, aber die Frage ist, also ich will das jetzt nicht, Gottes will ich an Ihrem Sohn verschwören, aber da ist ja die Kunst, dass eben Leute wie Ihr Sohn, aber auch andere
engagiert dann sagen, sich, natürlich, ja, klar. Ja, ja.
Nee, es ist jetzt Gottes Willen, das soll es gar nicht, aber es ging ja darum, die Überlegung, warum Leute in dem Fall ja sogar anfangen, da schon reinschnuppern in diese politische Welt und dann aber eben doch nicht reingehen. Und deswegen war auch vor 89 mal ganz interessant, man könnte ja mal überlegen, welche der damaligen Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen dann, sagen wir mal, schon 10 Jahre später noch eine Rolle gespielt gespielt haben. Es muss ja Gründe gegeben haben, warum die dann nicht so den Stempel aufsetzen konnte. Also ich denke an so Menschen wie Bärbel Bohley, Freier Klier, also gab ja auch Leute, die hatten sogar ein Ministeramt wie Rainer Eppelmann und so weiter. Und die sind ja alle irgendwann ausgeschieden. Ne? Also das ist ja auch irgendwie...
Naja, nochmal Wolfgang Ullmann, den ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, der hat in einem kräftigen O-Ton mal gesagt, es wäre ein wirklich schweres Versagen der Kohl-Regierung auch gewesen, die DDR-Bürgerrechtsbewegung so mies behandelt zu haben. Und dafür gibt es Beispiele und das hat damit auch zu tun. Ja, das war nicht anziehend, was da gelaufen ist.
Gegen Ende des Gesprächs vielleicht mal so ein zweites Beispiel. Jetzt haben wir ja auf kommunaler Ebene, also Stadtrat, wie kann ich mich da einbringen, so 300 Unterschriften. Trotzdem, um das mal zu nennen, also Sie sind natürlich für mehr direkte Demokratie, aber es gibt doch Möglichkeiten, das können Sie auch nochmal erklären, jetzt bundesweit gesehen von Petitionen. Also da gibt es so Begriffe wie Quorum, 30.000 Unterschriften, aber es gibt doch jetzt schon Hebel.
Sie sind ja richtig gut informiert.
Ist ja, ja, ich habe vorher nochmal nachgelesen, nochmal
reingeschaut. Ja, noch ein Grund mehr, dass ich immer mal herkomme. Ja, das ist ja super.
Ja, aber es gibt
aber da, vielen Dank, sagen, dass
es gibt ja diese Möglichkeiten.
Vielen Dank, dass Sie es ansprechen. Das, was Sie ansprechen, sind die sogenannten öffentlichen Petitionen. Und das ist eine Möglichkeit, dem Parlament gegenüber zu signalisieren, wo ist Handlungsbedarf, Regelungsbedarf. Und die ganz am Anfang eingestiegen sind, das war der Bundestag. Und der hat seine Hürde jetzt sogar gesenkt. Also, man kann immer Petitionen richten. Das ist ein Jedermannsrecht, heißt das. Und bei öffentlichen Petitionen reicht man seine Petition ein und beantragt, dass die Petition auf einer Plattform des Bundestages veröffentlicht wird. Und wenn das passiert, dann kann man Unterschriften sammeln, auf der Plattform, aber auch mit Papier auf Unterschriftenlisten und kommen 30.000 zusammen, dann kriegt man eine Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages.
Das ist dann die nächste Stufe.
Das ist die nächste Stufe. Die 30.000 sind...
Aber das ist schon eine ganze Menge,
das,
ne? Das ist schon viel Arbeit.
Ich habe das einmal gemacht. Das ist
Ja,
für ein Tempolimit auf Autobahn zusammen mit meiner Kirche. Wir waren auch in dem Ausschuss. Die Anhörung für mich war ritualisiert, enttäuschend, floskelhaft und dumm. Also jedenfalls das, was von der Regierung da geäußert worden ist. Aber ich und bleiben wir mal beim Bundestag, der ist ja weit weg. Es gibt aber auch 6 Bundesländer, wo es öffentliche Petitionen gibt. Und Thüringen ist eins davon.
Mhm.
Thüringen hat öffentliche Petitionen.
Da brauchen wir aber nicht 30.000 Unterschriften.
Nein, als einziges Land im Osten. Und in Thüringen reichen 1.500. Mhm. Und ich sage Ihnen, ich habe mehrere Petitionen schon da drin gehabt. Und die waren öffentliche Petitionen und habe mehrere Anhörungen schon erlebt. Und das ist großes Kino. Das ist eine fantastische Veranstaltung. Man hat die Möglichkeit mit ganz viel Zeit, nicht so reglementiert wie beim Bundestag, sondern mit ganz viel Zeit. Man kann Gäste mitbringen, Fachleute mitbringen und trägt dann den Abgeordneten vor, was man will.
Und das ist ja schon mal ganz viel, so weit vorzudringen und das zu machen. Aber ist einer von diesen Petitionen, die Sie ja gemacht haben, erleben wir das jetzt in Gesetzesform oder ist da was geändert
worden? Ja, leider nicht. Also die letzte Petition, die ich selber eingebracht habe, zusammen mit Mehr Demokratie, war für eine Verfassungsreform 2.0 in Thüringen. Es gab eine Verfassungsreform im April 2024. Das, was man da aber ausgeblendet hat, war dann auch die Volksbegehren zu verbessern und den Bürgerantrag, also das, was es auf kommunaler Ebene, der Einwohnerantrag gibt, gibt es auch auf Landesebene, ist aber völlig unbrauchbar. Das ist eine Unverschämtheit, wie viele Unterschriften wir da sammeln müssen, um in den Landtag auf die Tagesordnung zu kommen, 50.000, das ist komplett absurd. Es hat auch noch nie seit Anfang der 90er Jahre, seitdem es die Verfassung gibt, einen Bürgerantrag gegeben. Also ich meine, es ist wirklich irre. Und der Petitionsausschuss war wirklich eine gute Veranstaltung. Wir haben das präsentiert, wir haben gesagt, was man machen muss. Und der Petitionsausschuss hat aber mit seiner Mehrheit entschieden, dass er jetzt auf keine neue Verfassungsreform zugeht. Das heißt aber für uns natürlich nicht, dass wir aufgeben, sondern dass wir mit dem langen Atem, der sich x-mal bewiesen hat, auch weiter kämpfen werden für unsere Bürgerrechte in Thüringen.
Also lassen Sie sich die Laune vermiesen, merke ich. Sie lächeln ja wirklich hier viel. Ne? Also das ist ja auch wichtig, dass man da eben nicht gefrustet rausgeht. Vielleicht auch nochmal so gegen Ende des Gesprächs, das müssen Sie auch immer anhören.
Kommt hier schon ans Ende jetzt, weil
Sie hatten doch gesagt, wir reden
2,5 Stunden, das ist ja jetzt, also, weil jetzt enttäuschend.
Sie sind gerade rausgeschmissen. Man muss dazu sagen, Sie haben extra sich die Uhr nochmal, die Armbanduhr abgemacht und hingelegt, dass wir wissen, wo wir in der Zeit sind. Und Wir schauen ja immer ganz gerne in die Schweiz, weil die, das ist ja bekannt, die sich mit direkter Demokratie beschäftigt, dass die Schweiz da schon wesentlich weiter ist. Und natürlich kommt aber das Argument, das kann man auch bei der Schweiz sehen, wenn da rechte Parteien oder rechtspopulistische Parteien sind, natürlich auch Volksabstimmungen die Stunde der Populisten sein können. Also dass da Themen, Stichwort Minarettverbot und so, dann zur Volksabstimmung gestellt werden und dann erweist sich das möglicherweise als Bumerang. Also was sagen Sie dann?
Ich bin Ihnen sowas von dankbar für diese Frage, weil Sie haben zwar gesagt, die Schweiz ist da weiter. Das stimmt. Es stimmt aber auch an einem Punkt nicht. Mhm. In der Schweiz kommt alles zur Abstimmung, was die Volksbegehrenshürde nimmt. In Deutschland, in allen Bundesländern, auch in Thüringen, gibt es vor jedem Volksbegehren eine Antragsstufe. In Thüringen heißt das richtig Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens. Da sammelt man 5000 Unterschriften in 6 Wochen. Und wenn das gesammelt ist, dann gibt man das beim Landtag ab und der Landtag hat die Möglichkeit, überprüfen zu lassen, ob das, was man will, dem Grundgesetz und der Thüringer Verfassung entspricht. Das gibt es in der Schweiz nicht. Und wenn der Landtag das Gefühl hat oder zur Einschätzung kommt, das entspricht nicht Grundgesetz und Verfassung, dann landet es vor dem Landesverfassungsgericht und das entscheidet dann, ob das Volksbegehren zulässig ist oder nicht. Das gibt es in der Schweiz gar nicht, die hat gar kein eigenes Verfassungsgericht.
Wie sagt man dazu noch, so ein Sicherheitselement?
Richtig, oder genau, das ist ein ganz harter Riegel, dass man mit der direkten Demokratie keine Grund- und Minderheitenrechte angreift. Und der Schweiz, ich zitiere jetzt einen Schweizer Vertreter der direkten Demokratie, der sagt immer, der Schweiz steht die Aussöhnung der direkten Demokratie mit Grund- und Minderheitenrechten noch bevor. Bei uns ist das in allen 16 Ländern Gesetz und das ist unaufgebbar. Und jetzt aber bitte noch einen Satz, weil Sie haben ja die Rechtspopulisten angesprochen. Die AfD zieht in jeden Wahlkampf mit der Forderung Volksabstimmungen wie in der Schweiz. Und im Grundsatzprogramm der AfD kann man nachlesen, was die AfD damit meint. Sie meint nämlich genau das Schweizer Modell. Also keine Überprüfung, keinen Sicherheitsriegel, sondern durchgehen. Und nicht nur das, sondern was das Volk dann entschieden hat, soll auch nur durch das Volk wieder geändert werden können. Ich kürze das jetzt ab, da wird die direkte Demokratie zum Angriff auf die parlamentarische Demokratie genutzt. Und da sagen wir, stopp, das geht so nicht. Und Minarettverbot, die Ausschaffungsinitiativen in der Schweiz, die wären, wir haben das analysiert, in keinem der Bundesländer in Deutschland überhaupt bis zum Volksbegehren gekommen. Die wären gestoppt worden. Und das ist auch richtig so. Ja. Aber die Schweiz hat eins, wenn ich das noch sagen darf.
Na klar.
Die Schweiz hat ein Instrument, das ist das älteste Instrument in der Schweiz. Das nennen die das fakultative Referendum. Wir nennen das mittlerweile Volkseinwand. Mhm. Und zwar ist es so, dass in der Schweiz Gesetze, die verabschiedet werden vom Parlament auf der Bundesebene, treten nicht gleich in Kraft, sondern die bleiben 100 Tage hängen. Die Schweizer nennen das richtig die hängigen Gesetze. Die hängen dann da wie auf Kleiderbügeln.
So im Pendelmodus, Pending gibt es da so einen schönen Ausdruck.
100 Tage. Ja. In der Zeit können die Bürgerinnen und Bürger gegen das Gesetz Unterschriften sammeln. 50.000 Unterschriften, kommen die zusammen, tritt das Gesetz nach 100 Tagen nicht in Kraft, sondern dann gibt es einen Volksentscheid und das Volk entscheidet, ob das in Kraft treten soll oder nicht. Und es gab bei Corona, hat das Schweizer Parlament dreimal das Pandemiegesetz geändert. Dreimal hat es Initiativen gegeben, die dagegen Unterschriften gesammelt haben. Es gab dreimal eine Volksabstimmung, wie das Pandemiegesetz aussehen soll. Und dreimal hat das Volk der Schweiz bestätigt, was die Regierung vorgeschlagen hatte. Ja, und es gibt in der Schweiz daraufhin, gab es viel weniger Verwerfungen als in Deutschland, weil jede Schweizerin, jeder Schweizer hatte dreimal die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und das befriedet auch solche Situationen. So kann man Konflikte lösen. Und dieses Instrument, diesen Volkseinwand, und das ist hochinteressant, das wurde im Thüringer Landtag schon diskutiert. Der Vorschlag kam erstaunlicherweise aus der CDU von Mike Moring damals, der die Fahne hochgehalten hat. Und leider ist das nicht aufgegriffen worden, weil damit hätten wir Verfassungsgeschichte schreiben können. Jetzt schließt sich der Kreis zu 89. Da wären wir wieder mal ganz vorn dran gewesen mit etwas, was es in keinem deutschen Bundesland gibt. Aber wir hätten es in Thüringen einführen können. Die Sachsen waren die Nächsten. Kretschmer, der Ministerpräsident, wollte das Sachsen ist es auch noch nicht ganz vorbei. Hier in Thüringen habe ich von der CDU bis jetzt nichts wieder gehört, was Bürgerrechte entwickeln könnte. Aber das wäre was gewesen, was, ja, und mal abgesehen davon, wer an die Regierung kommt, das ist immer auch eine Möglichkeit, die Politik zu korrigieren und von der Zivilgesellschaft aus Politik wieder zurückzuholen. So wird ein Schuh draus. Also wir müssen Vorschläge machen können, Politik treiben können und wir müssen Politik aber auch ans Gummiband nehmen können, um die Politik an unsere Interessen zurückholen können. Beides. Wir müssen Ja und Nein sagen können. Und dann sind wir das souverän.
Im Grunde ist es eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich könnte es jetzt fast so stehen lassen und werde es auch im Grunde tun. Vielleicht nur mit einer Halbsatz-Schlussfrage, die ich stellen wollte, aber die haben Sie eigentlich jetzt schon so ein bisschen beantwortet, weil ich dachte so, es wäre so einfach eben zu fragen, hat die Politik Angst vorm eigenen Volk? Aber Ihre Beispiele jetzt auch gerade von der CDU zeigen ja, es gibt ja schon die Politiker und Politikerinnen, die sich dafür stark machen. Also man kann das nicht so einfach verallgemeinern, dass man sagt, da ist so eine Hasenfüßigkeit in der Politik da. Das wäre etwas unseriös.
Man
so
sollte ja sowieso gleichzusetzen. Vorsicht bei Pauschalisierung und es gibt immer Kräfte in der CDU. Ich habe zum Beispiel Christine Lieberknecht, mit der bin ich zusammen in einem Beirat Bürgerbeteiligung beim sächsischen Justizministerium. Wir ziehen da beide an einem Strang, also da gibt es überhaupt keine Befindlichkeiten, oder ich habe gerade Mike Moring erwähnt, aber die Parteien insgesamt sind da recht behäbig und da ist die CDU nicht die einzige. Also es gibt nicht viele Parteien, die dann wirklich das in ihr Programm aufnehmen und dann nach vorne tragen. Also in Thüringen ist es gerade BSW und die Linke, die ganz stabil dabei sind, Bürgerrechte entwickeln zu wollen, aber die stellen halt alleine auch keine Mehrheiten. Also da heißt es einfach, dran zu bleiben. Aber es ist wichtig, dass wir die Debatten führen, damit wir mit den Ängsten aufräumen, damit wir gucken, wo gibt's Erfahrungen und damit wir den Menschen auch ein Signal geben, hey, es kommt auf euch an, ihr tragt doch diese Gesellschaft, ja. Und da gibt's dann schon so ein paar Punkte, wie dieser wirklich blöde Bürgerantrag, der steht in der Verfassung, aber ist nicht nutzbar. Und das finde ich, das geht gar nicht. Und das muss Politik eigentlich beeindrucken. Da kann die nicht einfach sagen, schottendicht ist uns scheißegal. Nee, das ist es eben nicht. Ja.
Sagt Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher vom Verein Mehr Demokratie. Sie können jetzt ganz entspannt Ihre Armbanduhr wieder anlegen. Wir haben jetzt knapp 50 Minuten gesprochen. Können wir schon mal sagen, wir werden zeitnah dieses Gespräch auch online stellen unter www.radio-frei.de. Es ist spätestens dann ab morgen auch abrufbar. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Und wir machen hier weiter mit Musik von Jens Friebe.
Gib mir deine Reste, gib mir, was du nicht willst. Gib mir deinen Müll.
Jens Friebe mit Reste und Grüße gehen raus an den Hörer Carsten mit C, der Jens Friebe auf jeden Fall sehr schätzt. Ihr hört weiterhin das Unterdessen hier auf Radio Frei und wir blicken natürlich auch mal ein bisschen auf Möglichkeiten des Ausgehens. Wo können wir hingehen? Welche Musik können wir hören? Welche Ausstellungen können wir sehen? Und ab morgen gibt es im Haus Dacherröden eine Ausstellung zu sehen, die Landesfotoschau Thüringen 2025. Das ist gleich mein Thema mit Juliane Güttler. Sie ist Geschäftsführerin vom Haus Dacherröden und wir reden erstmal allgemein über diesen besonderen Ort und dann aber auch ganz konkret über die Ausstellung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute den Weg ins Studio gefunden hat. Juliane Güttler, die Geschäftsführerin vom Haus Dacherröden. Hallo.
Hallo.
Und Sie haben jetzt schon vorher viel geredet und haben erst mal so überlegt, und das ist ja heute oft so, dass man immer so viele Dinge voraussetzt, Haus Dacherröden, die Erfurter Herbstlese und so weiter. Und das muss man vielleicht erst mal erzählen, also wie die Verbindung eigentlich von dem Verein Erfurter Herbstlese zum Haus Dacherröden ist. Vielleicht kannst du das erst mal kurz erzählen.
Ja, gerne. Und zwar den Verein Erfurter Herbstlese gibt's ja seit 1997 schon. Der ist damals gegründet worden, weil die Vereinsbegründer Lesungen machen wollten in Erfurt. Und auch um Fördermittel zu beantragen, ist die Vereinsstruktur natürlich ganz gut. Und dann hat das angefangen eigentlich ganz, ganz klein mit, ich glaube, 10 Lesungen war die erste Herbstlese. Und das ist dann so über die Jahre hinweg immer größer geworden und immer größer geworden. Dann ist ja tragischerweise der Programmchef Michael John verstorben und Monika Rettich hat sozusagen das Ruder übernommen und die Herbstlese hat sich natürlich stetig weiterentwickelt. Und der große Traum, sage ich mal, des Vereinsbegründers oder auch des gesamten Vereins war eigentlich immer, so ein eigenes Veranstaltungshaus zu haben, weil das ja schon so war, dass die Herbstlese immer rumgereist ist. Ne? Man war im Kaisersaal, man war im Theater, man hatte auch mal kleinere Locations. Aber der große Wunsch war natürlich immer, ein eigenes Haus zu haben. Und dann war ja die glückliche Fügung, kann man sagen, dass die Stadt Erfurt einen Betreiber für das Haus Dacherröden gesucht hat. Und darauf hat sich der Verein beworben, hat den Zuschlag bekommen und ist jetzt seit mittlerweile, das wissen glaube ich viele Leute gar nicht, seit 2017 in dem Haus. Und das sind ja jetzt ja bald 10 Jahre. Also das ist, glaube ich, eine ganz schöne Zeit.
Und das kann man ja auch mal sagen, fast 10 Jahre, also Jubiläum. Und dieses Haus ist ja auch so ein, ist ja ein historisches Haus, ist ein besonderes Haus. Und ich kann mir vorstellen, um noch ein bisschen allgemeiner zu bleiben, natürlich kann man da jetzt nicht riesige Veranstaltungen machen. Also wenn Gregor Gysi kommt oder andere Leute, die besonders nachgefragt sind, dann ist natürlich klar, das ist dann zu klein. Aber für diese mittelgroßen oder kleineren Veranstaltungen ist das schon ziemlich ideal. Ich glaube, das kann man jetzt auch sagen.
Absolut. Also das war natürlich, man muss sich ja vorstellen, 2017, man musste sich natürlich auch erstmal so ein bisschen ausprobieren, ne? Weil man hatte jetzt eben nicht nur das Literaturfestival Erfurter Herbstlese zu organisieren und gibt es ja auch seit 2007 das Pendant, das kleinere, die Frühlingslese, sondern man hatte sich eben mit der Stadt Erfurt auf ein ganzjähriges Programm geeinigt. So. Aber das musste natürlich auch erstmal mit der Zeit aufgebaut werden. Das heißt, man hat auch so ein paar verschiedene Dinge probiert. Dann kam ja, wie wir alle wissen, leider die Corona-Zeit. Dann musste man eigentlich wieder Dinge probieren und hat aber jetzt, glaube ich, bei verschiedensten Veranstaltungsformaten so einen Modus gefunden. Ne? Also maximale Kapazität sind bei uns 100 Menschen in Reihenbestuhlung, indoor, muss man sagen. Ne? In dem größten Salon, in dem größten Saal, das ist der Festsaal. Wir haben aber seit, eigentlich seit der Corona-Pandemie so dieses, ja, diese Ausgeburt von Corona, unsere Sommerbühne. Das hat man natürlich eigentlich gemacht, um Outdoor-Veranstaltungen zu organisieren. Und das hat sich dann aber auch einfach total gut angeboten und hat sich irgendwie auch etabliert in den letzten Jahren. Und da können wir natürlich weitaus mehr als 250 Personen unterbringen. Sogar mit diesen großen Schirmen, du kennst die ja. Das sind also 4 riesengroße Schirme, unter die passen locker 100 Personen, sag mal, an den Rändern, wenn jetzt Starkregen ist, werden die Leute an den Rändern natürlich leider ein bisschen nass, aber das ist einfach der Punkt an der Outdoor-Veranstaltung. Aber da eignen sich die verschiedensten Veranstaltungsformate. Und dann haben wir ja auch noch diese kleinen Salons. Also wir haben Salons, da passen maximal 15 oder 20 Leute in einer Reihenbestuhlung rein. Und die eignen sich dann natürlich total gut für Workshops, für kleinere Kinderveranstaltungen. Unser Bilderbuch-Kino ist ja auch total gefragt. Und das sind einfach so Formate, die passen natürlich in diese schönen, gemütlichen Räume. Und das machen wir total gerne.
Nicht nur, dass da Lesungen stattfinden können oder Kinofilme gezeigt werden, sondern es gibt da auch Ausstellungen. Und jetzt gibt es da die Landesfotoschau Thüringen 2025. Im Grunde ist es ja der Name schon selbsterklärend, also fast selbsterklärend. Also da werden, das musst du mal sagen, Bilder ausgestellt, die von Profis gemacht sein können, aber genauso auch Amateuren. Also die genau. wurden eingeschickt.
Das ist praktisch ein Wettbewerb, muss man sagen. Der wird gestaltet oder organisiert vom Landesverband der Gesellschaft für Fotografie hier in Thüringen. Mit denen arbeiten wir jetzt schon zum zweiten Mal zusammen. Das war auch beim ersten Mal schon eine total schöne Zusammenarbeit. Und bei dieser Gesellschaft für Fotografie können Fotografinnen und Fotografen, egal wie du schon sagst, ob Profi oder nicht, können Bilder einreichen. Und das waren insgesamt über 1300 Fotos, die da eingereicht worden sind. Und von diesen 1300 Fotos wurden 70 Bilder ausgewählt, also 70 Einzelbilder und 8 Serien. Das wird dann richtig von der Jury ausgewählt. Und diese 70 Einzelbilder und 8 Serien, die werden dann in einer Wanderausstellung, kann man sagen, gezeigt. Also die wird in unterschiedlichen Stationen gezeigt. Also die Ausstellungseröffnung oder beziehungsweise die Eröffnung dieser Schau sozusagen war dieses Jahr in der Heidecksburg. Und ich glaube, die wird auch in Sondershausen gezeigt. Altenburg, glaube ich, ist dabei. Und das ist immer total schön, weil bei dieser Vernissage, das ist nicht so eine klassische Vernissage, wie wir das sonst machen, mit Musik und es gibt Laudatio und ein bisschen Sektempfang, sondern das ist eigentlich mehr so ein bisschen gedacht wie so ein Get-Together, weil dann natürlich auch häufig die FotografInnen kommen, die da ausgestellt werden. Und dann kann man sich wirklich auch ja mal mit den Leuten richtig unterhalten und sich die Bilder mal ganz in Ruhe anschauen.
Können wir nochmal sagen, weil hier im Radio können wir die Bilder nicht zeigen. Also man kann, wenn es auf eurer Seite geht, sind es jetzt 5 Bilder, sehe ich da jetzt hier. Das kann also von klassischen Porträtaufnahmen was sein. Es können aber auch so Pflanzenaufnahmen sein. Also es ist wirklich dann breit gestreut.
Genau.
Und man kann da mal so einen Eindruck bekommen und kann ja für sich auch persönlich dann so ein bisschen Rätselraten machen. Ist es jetzt von einem Profi oder Amateur? Da werden die Grenzen ja auch immer fließen.
Ja. Und das fand ich in der letzten Ausstellung total spannend. Also die Landesfotoschau war vor 2 Jahren schon mal bei uns im Haus. Und wenn man dann so durch die Ausstellungsräume schaut, also letztes Jahr hatten wir das versucht, so ein bisschen thematisch zu gliedern. Also es gab einen Raum, wo viel Natur- und Tierfotografie war. Es gab einen Raum, wo eben viele Porträtaufnahmen gezeigt worden sind. Und wenn man dann durch die Ausstellung schaut, entdeckt man häufig, natürlich nicht immer, aber häufig auch die gleichen Namen, ne? Also es gibt natürlich auch Fotografinnen und Fotografen, die mehrere Bilder einreichen und auch vielleicht dann mehrere Bilder ausgewählt werden, ne? Und da auch vielleicht so eine Bildsprache zu erkennen, das ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Kann man sich selber so ein bisschen üben, ob man da einen besonderen Blick hat. Vielen Dank, Juliane Güttler, für das Gespräch.
Sehr gerne. Schön, dass ich da war.
Und die Fotoausstellung, die könnt ihr ab morgen sehen im Haus Dacheröden am Anger 37. Da sind 70 Bilder zu sehen von Thüringens Fotografen, Fotografinnen. Und wir hören jetzt Musik von Marlo Crosshardt.
Ja, lass uns trinken, auf dass es bald vorbei ist. Und lass uns saufen auf das, was nicht mehr kommt. Wir haben den Karren mit Vollgas an die Wand gefahren. Und was noch steht, wird von uns bald zerbombt. Ich hab gehofft, wir kriegen noch die Kurve. Doch der Fahrer vom Fahrzeug ist verwirrt. Ich glaub, es könnte vieles leichter sein, wär ich vom Untergang der Welt nicht so empört. Und ich weiß, es klingt ein bisschen kitschig. Und dein Jardin hat's auch schöner mal gesagt. Doch bevor das alles hier vorbei ist, wollte ich dir sagen, dass ich dich wirklich mag. Und ich hoffe, wir steigen noch auf Dächer und schauen dann von oben herab. Ja, auf die sinnlosen Kämpfe und auf ein selbstgeschaufeltes Grab. Ja, lass uns trinken, auf dass es bald vorbei ist. Und lass uns saufen auf das, was nicht mehr kommt. Wir haben den Karren mit Vollgas an die Wand gefahren. Und was noch steht, wird von uns bald zerbombt. Und wenn es irgendeinen Unterschied macht, würde ich jedes Liebeslied spielen. Ja, wie soll ein Mensch das ertragen, wenn wir bald alle krepieren? Und während man sich da unten zum letzten Aufbäumen zwingt, ja, und während die Stadt im Erdboden und ich in deinen Augen versinkt. Und so trink ich, auf dass es bald vorbei ist. Und ich saufe auf das, was nicht mehr kommt. Ich hab den Karren mit Vollgas an die Wand gefahren. Und was noch steht, wird von mir bald zerbombt. Ich hab gehofft, ich kriege noch die Kurve. Doch ich kann wohl nicht Auto fahren. Ich glaub, es könnte vieles leichter sein. Doch nichts zu ändern, ändert nichts daran.
Ein letztes Liebeslied, sehr traurig, von Marlo Crosshart. Und diesen Künstler könnt ihr live erleben übermorgen im Kalif Storch zum Güterbahnhof 20 in Erfurt. Ab 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht es los. Das war's schon wieder mit dieser Unterdessen-Ausgabe an diesem Montag, 10. November. Hier geht's natürlich weiter im Programm von Radio Frei. Und morgen gibt es wieder ein Unterdessen, dann mit Kollegin Asmus, ab um 9 Uhr einschalten. Es wird unter anderem den neutralen Blick aus der Schweiz von Albert Jörimann geben und seine Einordnung der Ereignisse. Und außerdem wird ein Thema behandelt, was immer so ein bisschen untergeht. Und zwar der UN-Sozialausschuss hat eine Rüge erteilt, weil einem Asylempfänger die Leistung gekürzt wurde. Darüber gilt es zu reden mit einer Vertreterin vom Flüchtlingsrat Thüringen. Und deswegen einschalten. Und ich sage ganz entspannt Tschüss. Zum Schluss gibt es nochmal ganz neue Musik von Rosalie und ihre aktuelle Single, gerade frisch erschienen, Berghain, wie der Club in Berlin. Macht's gut!
you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.